Es rollt der Ball. Und in den nächsten 4 Wochen wird uns der Fußball während der Europameisterschaft in Frankreich alle in seinen magischen Bann ziehen, als Spiel der Spiele und in leicht zugespitzter Abwandlung einer bekannten Redensart als wichtigste Hauptsache der Welt. Die Faszination Fußball, das unterstelle ich auch Ihnen, Herr Gebauer, hat auch Sie heftig affiziert, sonst hätten Sie nicht so viel über ihn geschrieben. Was war in puncto Fußball Ihre Initialzündung? Geboren sind Sie, wenn ich das mit Blick auf die Fußballchronologie sagen darf, 10 Jahre vor dem sogenannten Wunder von Bern, also im vorletzten Kriegsjahr. Was war so der Anfang, der Auslöser?
Ja, Sie haben es ja eigentlich schon auf den Punkt gebracht, 10 Jahre vor dem Wunder von Bern. Das heißt, ich war 10 Jahre alt, als das Endspiel startete in Bern. Alt genug, um schon bewusst mitzuerleben, was das bedeuten könnte. Und in einer Familie groß geworden, die leidenschaftliche Sportler sind, Mutter, Vater, Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen, alle haben Sport getrieben. Da gibt es dann einige dabei, die haben es auch zu Ehren gebracht, zu Olympiaplätzen und so weiter. Also bei uns in der Familie war Sport Thema Nummer 1. Also es war auch ein bisschen bedrückend im Laufe der Zeit, weil ich ja nicht nur Sport machen wollte. Aber 1954 habe ich vor dem Radio gesessen und das Spiel gehört, und das war tatsächlich unvergleichlich und unvergesslich.
Und das war auch in der Familie dann, also der Stoff für die nächsten Wochen, Monate, gar Jahre immer mal wieder?
Ja, das war bei uns etwas eigenartig. Mein Vater war ein leidenschaftlicher Leichtathlet und verachtete den Fußball, weil da mit den Füßen gespielt wurde und die Fußballer in seinen Augen Proleten waren. Und mein Vater war so ein aufstrebender kleiner Beamter, der sich von diesem etwas schmutzigen Sport distanzierte. Meine Mutter wiederum arbeitet dann später in der Geschäftsstelle des Fußballvereins Holstein Kiel und zahlte dort dann die Monatsgehälter aus und ähnliches. Und ich habe dann oft meine Mutter besucht und die Spiele angestaunt und die Fanpost mir jedenfalls von außen angeguckt, beziehungsweise einmal durfte ich auch mal schauen, dass der Torwart, der den wunderbaren Namen hatte, Henry Peper, ein herrliches Frauenporträt geschenkt bekam von einer rothaarigen norddeutschen Dame. Da war ich dann vielleicht 12 und dachte, wenn man Fußballstar ist, Torwart ist, dann öffnen sich irgendwie doch auch die Herzen. Also irgendwie ist das das Universum eines kleinen Jungen, das da schon befeuert wurde mit den ersten Mythen und den großen Gestalten in einer Stadt, in der ich groß geworden bin, Kiel, wo dieser Verein neben THW Kiel eine Rolle gespielt hat.
Sind Sie dann selber denn auch in einen Fußballverein gegangen oder hat dann Papa gesagt, nee, das ist Aftersport? So hat man das ja früher genannt. Also
Aftersport,
im Grunde nicht, Sie hatten es ja angedeutet, kein wirklicher, gediegener Sport, kein seriöser. Oder haben Sie einen anderen Sport gemacht?
Ich habe den Sport gemacht, den mein Vater bevorzugt hat. Also irgendwie habe ich das väterliche Gebot verinnerlicht. Hinzu kommt allerdings auch, dass ich fußballerisch nicht so sehr begabt war und es nie zu einer großen Virtuosität mit den Füßen gebracht habe. Ich war aber immer ein sehr schneller Läufer und ein guter Springer. Und ich stellte dann irgendwann fest, dass ich in der Leichtathletik auch durchaus so eine kleine Laufbahn hinbekommen konnte und regionaler Meister in verschiedensten Disziplinen werden konnte.
Aber Sie haben sich dann als Student bei Hans Lenk, also dem Philosophen Hans Lenk, dem sehr bekannten Philosophen Hans Lenk, der aber ein nicht minder bekannter Sportler war. Mhm. Er war Ruder-Weltmeister, ich glaube, in 1966. Und vor allem war er Ruder-Olympiasieger,
genau,
im berühmten Achter des Karl Adam 1960 in Rom. Bei dem haben Sie studiert, bei dem wurden Sie promoviert. Mhm. Der Ruderer Lenk, welche Rolle hat der dann gespielt?
Der hat eine ganz entscheidende Rolle für mich gespielt. Es kam daher, dass ich ursprünglich Sport, Philosophie und Literaturwissenschaft studiert habe. Und mich ließ ja der Bezug zum Sport nie richtig los. Und ich stellte dann fest, in den Oberseminaren, die ich dann besuchte in Berlin bei dem bekannten Literaturwissenschaftler Peter Sondy, wo wir die aristotelische Dramentheorie durchnahmen und ich die großen Texte zur Theorie des Dramas auch von Sondy und so bis in die Gegenwart hinein verfolgt haben, fiel mir auf, dass der Sport ja alle Merkmale des aristotelischen Dramas hat. Und er hat vor allen Dingen ein Merkmal, was mich dann ganz fasziniert hat, das bei Aristoteles Mimesis genannt wird, nämlich die Nachahmung einer Wirklichkeit. So, wenn man so will, die gesellschaftliche Wirklichkeit, die sich fern vom Sport abspielt, in den beruflichen Aufstiegs- und Abstiegskämpfen, in dem Versuch, andere zu dominieren, in dem Kampf Mann gegen Mann, in der Verknüpfung von Zufall und großer Leistung, also etwas findet man Fußball auch. Und zwar in Reinkultur, viel stärker ausgeprägt als in anderen Sportarten. Und ich nahm diesen Begriff Mimesis, also im Deutschen übersetzt Nachahmung, und habe dann irgendwann angefangen, ich ging noch zu Sondys Seminaren, aber zu keinem anderen mehr, mich hinzusetzen ab sechsten Semester und eine Mimesis-Theorie des Sports zu verfassen. Dann lag die vor, dann hatte ich so meine 80 Seiten zusammen, dachte ich, jetzt muss ich es mal jemandem zeigen, der das beurteilen kann. Aber wem? Sondy hätte ich das nicht zeigen können, der hat sich nicht für Sport interessiert und das wäre für ihn viel zu niedrig gewesen. Und dann fiel mir ein, dass ja aus meiner eigenen Region ein berühmter Sportler, Philosophie-Dozent war. Der war damals noch nicht Professor, Privatdozent an der Technischen Universität in Berlin. Und dann kam der zweite Zufall hinzu, wir hatten einen gemeinsamen Freund. Das war mein Trainer in der Leichtathletik und das war einer der engsten Freunde von Hans Lenk. Und dieser Trainer, dem ich natürlich bis heute Dank schulde, Dieter Brockmann, vermittelte mich dann an Hans Lenk, der mich auch sofort empfing. Und er sagt dann, erzählen Sie mir mal, was Sie da so haben. Für Mimesis interessiert er sich nicht besonders stark. Er war Technikphilosoph, Mathematiker von Ausbildung her. Aber er fand interessant, dass jemand von dem berühmten Peter Sondy bei ihm hereingeschneit kam und ihn für interessant und würdig hielt, eine ganze Theorie ihm vorzutragen. Er wohnte am Rande des Grunewalds. Wir sind dann 3 Stunden durch den Grunewald spaziert. Mit Lenk musste man immer gehen. Das ist ein sehr motorischer Typ. Und wenn er Gespräche hatte, dann wanderte man durch den Grunewald stundenlang und dissertierte dabei. Und ich erzählte ihm alles. Er unterbrach wenig. Und am Ende sagte er, das findet er ganz toll. Und ja, also wenn ich Lust hätte, wir könnten ja mal darüber reden, dass wir zusammen weiterarbeiten würden.
Also Lenk war philosophisch gesprochen dann auch ein Peripatetiker. Also jene Leute wie auch Aristoteles, die dann wandelnd gedacht haben am liebsten.
Ja, und er hatte nun diese Vorstellung, er war ja nun eben Olympiasieger, dass Olympia, das antike Olympia, das zur Zeit des Aristoteles eben großartige Athleten versammelte, was schon im Beginn einer Abstiegsphase war, aber immer noch ganz, ganz hoch angesehen, dass diejenigen, die in Olympia sich auszeichnen, auch gleichzeitig sehe ich im Denken auszeichnen. Also war davon beseelt, dieses Ideal zu verkörpern und zu vertreten, dass jemand, der im Denken herausragend ist, auch sportlich sich betätigt und umgekehrt, wer sportlich sich betätigt, auch im Denken gewisse Leistungen erzielen könnte.
2 Topoi haben Sie ja schon genannt, die Sie dann philosophisch vertieft haben. Einmal die Dramentheorie des Aristoteles, also die Einheit von Ort, Zeit, Handlung, wie sie im Sport gegeben ist, zumal im Fußball. Und zum anderen, als quasi Motto über dem Ganzen, der Sport, auch hier zugespitzt auf den Fußball, als Spiegel des Lebens. Mhm. Also Kampf um Lebensraum, kann man das so sagen? Und Kampf einer gegen den anderen, beziehungsweise das sind ja 11 gegen 11. Kampf nicht nur aber zweier Mannschaften gegeneinander, sondern auch Kampf um oder mit oder gegen einen ganz wichtigen, der da eine maßgebliche Rolle spielt, nämlich der Ball.
Ich würde nicht sagen, dass es ein Kampf um Lebensraum ist, weil Raumbesitz gibt es ja nicht im Fußball. Und da sind wir ja bei der Rolle des Balls. Man kann sich nur da aufhalten, in der Nähe aufhalten, wo der Ball ist. Also man kann nur ein Tor schießen, wenn man den Ball hat. Der Ball schafft aber keinen Raumbesitz. Man kann ein Überzahlspiel machen, man kann den Ball ständig hin und her passen, wie nach dem berühmten Tiki-Taka der spanischen Mannschaften, inzwischen Bayern München auch. Dann gibt es 70% Ballbesitz gegen 30% Ballbesitz der Gegner. Das schafft aber noch keine Überlegenheit. Das bewirkt nur, dass der Gegner nicht an den Ball kommt. Das heißt, er kann das Spiel nicht machen. Und ich denke, das zeigt, dass der Ball, der rollt und mit den Füßen behandelt werden muss, den man ja nicht in die Hand nehmen kann, nicht festhalten kann, sondern diese groben Fußballschuhe mit Stollen drunter, die können ja nur den Ball hin und her passen oder ein bisschen streicheln.
Günter Netzer sprach von einem sinnlichen, geradezu sinnlichen Verhältnis. Vielleicht könnte man es sogar zuspitzen von einem quasi erotischen Verhältnis, das er zum Ball hatte. Das wird sehr vielen so gehen. Zumal die Schuhe ja auch nicht mehr, sagen wir mal, so plump sind, wie sie in den 50er Jahren noch war. In den Jahren nicht von ungefähr vielleicht des deutschen Rumpelfußballs.
Ja, also sie sind so beschaffen, dass die Sensibilität der Füße inzwischen eine Rolle spielt, was früher nicht der Fall war. Ja, man kann sogar von einem Liebesverhältnis zwischen Mann und Ball sprechen. Also wenn wir brasilianische Spieler nehmen, dann küssen sie den Ball. Und auf Portugiesisch, Brasilianisch hat Ball auch das weibliche Geschlecht, das heißt A Bola, und wird auch als quasi Frau angesehen. Also Spieler aus Brasilien nehmen sehr gerne den Ball mit ins Bett und legen ihn aufs Kopfkissen neben sich, streicheln ihn und so weiter. Also es ist wirklich eine Repräsentation der Frau in gewisser Hinsicht. Und entsprechend wird der Ball ja nicht nur gestreichelt. Es gibt ja nun auch ein sehr komplexes Geschlechterverhältnis, nicht nur in Brasilien, sondern auch anderswo, beim Fußball vielleicht oder bei Fußballern recht ausgeprägt, nämlich einerseits Zärtlichkeit, Liebesbeweise, aber dann auch ein sehr strenges Verhalten gegenüber dem Ball. Wenn es sein muss, wird da auch mal gedroschen. Und das macht den Fußball auch zu einem Macho-Sport, muss man sagen. Ich glaube, das kann man einfach nicht rausbekommen, selbst wenn er sehr kultiviert und fein gespielt wird, mit großer Virtuosität, wie eben inzwischen auch in der Nationalmannschaft. Es gibt dann die Szenen, wo der Ball geknallt und geballert wird. Und ich denke, Fußballspieler wollen eben diese Vielfalt sehen von feinen Szenen, von Virtuosität, von Können, fast von Kunst, könnte man sagen. Und auf der anderen Seite auch wiederum maskuliner Kraftentfaltung.
Wie steht es da? Kleiner Exkurs zum Damenfußball, der ja nun auch inzwischen akzeptiert ist. Ich glaube, die ersten Fußball-Nationalmannschaft-Damen, die gab es erst, weiß ich, im Laufe der 80er Jahre.
Ganz also, genau, ja. Da hat sich inzwischen Achtung
erworben. Aber relativiert das nicht vielleicht die Aussage von wegen maskuliner Sport?
Ich glaube, der Frauenfußball ist da vielfältiger. Es gibt natürlich dann einmal die etwas maskuline Frau, die also aus der Kraft heraus spielt und sehr stark dominant im Spiel auftritt. Aber es gibt natürlich auch andere Frauen, die einen etwas anderen Fußball spielen als Männer. Ich finde das auch sehr akzeptabel und das finde ich jetzt wieder sehr reizvoll, dass man Fußball eben auch anders interpretieren kann. Also nicht von der Männerrolle her, sondern von einer Rolle des kooperativen Spiels, das sehr stark entwickelt ist und eines feinen, trickreichen Spiels, findenreich, mit sehr viel Einfallskraft. Und trotzdem bleibt Fußball ein Männerspiel, zumindest dominierend als Männerspiel. Man sieht es ja an den unterschiedlichen Zahlen der Zuschauer. Frauenfußball wird geachtet, ist von Frauen sehr gerne gespielt, wird ernst genommen. Die spielenden Frauen sind, konnte mich jetzt vor einiger Zeit davon überzeugen, weil ich mit einigen Mitgliedern der Damen-Nationalmannschaft gesprochen habe, war sehr begeistert. Muntere, aufgeweckte, feine junge Frauen. Die sagten aber, wir sollten uns nicht mit dem Männerfußball vergleichen. Die Männer gehen da ganz anders ran, die trainieren viel häufiger und da ist viel mehr im Spiel und da gucken viel mehr Leute zu und haben auch viel mehr Kraft, da kommen wir ja gar nicht mit. Wir vergleichen uns mit den anderen Frauen in den anderen Sportarten. Und das ist unser Vergleichsmaßstab. Ich fand das sehr klug. Und dann sagten sie, da geht's uns eigentlich ganz gut. Wir haben recht viel Zuschauer im Vergleich jetzt zum Beispiel mit einer Kanuten oder einer Volleyballspielerin. Und wir verdienen auch ganz gut Geld. Man darf uns nur nicht mit Messi und Ronaldo vergleichen.
Kommen wir nochmal zu dieser zentralen Metapher, also Fußball als Spiel des Lebens. Sie haben ja jetzt kürzlich ein Buch herausgebracht. Das hat geradezu im Titel dieses Motto, das Leben in 90 Minuten, eine Philosophie des Fußballs. Sagen Sie, man kennt natürlich die Fußballphilosophie des Trainers X, die Fußballphilosophie des Trainers Y. Das ist aber natürlich nicht eine wirkliche Philosophie, sondern das ist eine Metapher, eine Redensart. Was macht in Ihren Augen den Fußball tatsächlich zu einem Thema für die Philosophie?
Das kann man ganz gut erkennen, wenn man die Entwicklung der Philosophie im 20. Jahrhundert betrachtet, jedenfalls eine Hauptrichtung der Philosophie, nämlich dem Pragmatismus oder der materialistischen Philosophie, die sich jetzt seit x Jahren gegen die sogenannte Geistphilosophie wendet. Geistphilosophie, um das ganz kurz zu kennzeichnen, wäre eine Philosophie, die Denken in erster Linie als eine geistige Angelegenheit ansieht. Und die philosophischen Gegenstände sind dann Begriffe, die wiederum geistige Konstrukte sind, sodass sich Denken ausschließlich im Kopf abspielt.
Kulminiert im deutschen Idealismus.
Genau, eine Denkbewegung, die dazu führt, dass sie sich in die Höhe denkt, bis hin zum absoluten Geist bei Hegel. Und der Mensch wird angesehen als ein Geistwesen, das praktisch gar keinen Körper hat. Natürlich würde Hegel nicht bestreiten, dass Menschen einen Körper haben. Das würde nur sagen, das interessiert mich aber gar nicht. Dagegen kann man sagen, Gedanken müssen ja auch irgendwann entstehen. Und Gedanken verändern sich auch. Es hängt von den historischen und gesellschaftlichen Umständen ab, wie sich Denken verändert. Denken muss erworben werden. Und wenn wir anschauen, wie Denken entsteht, entsteht es sehr stark unter Mitwirkung des Körpers. Also zum Beispiel, wenn wir mal nehmen, Zählen. Zählen ist etwas, was zunächst einmal mit der Bewegung der Hand beginnt, dass man abzählt, 1, 2, 3, 4 und so weiter, dass man dann zeigt, dass man Objekte in die Hand nimmt, dass man die Welt manipuliert, dass man mit der Welt umgeht. Und genauso ist es mit Dingen, die allmählich abstrakt werden. Auf diese Überlegung ist im Grunde genommen als erster großer, auch deutscher Philosoph dann, im 20. Jahrhundert Martin Heidegger gekommen. Er sprach dann von der Zuhandenheit der Dinge. Das hört sich jetzt wie häufig bei Heidegger ein bisschen komisch an. Zuhandenheit heißt, wir fassen die Dinge an. Wir nehmen sie, wir gehen mit ihnen um, wir gebrauchen sie.
Und dann begreifen sie.
Begreifen sie, behandeln sie und begreifen sie. Wir haben wir alles drin, Hand, greifen. Und wir bilden uns die Bedeutung dieser Dinge, indem wir mit ihnen umgehen. Sein Beispiel ist ein Hammer. Da kann man so sagen, Hammer ist jetzt kein geistiges Konstrukt. Also wir bilden kein Konzept Hammer. Und früher hat man dann dazu gesagt, die Abstraktheit von Hammer ist die Hammerheit. Also das Abstrakte, was allen Hämmern innewohnt. Gut, daran sieht man schon, das wird langsam komisch. Das kann man viel stärker erden. Und man kann sagen, ein Hammer erweist sich darin, dass er ein Hammer ist, dass man ihn nimmt, dass man einen Nagel einschlägt, dass man ihn gebraucht. Und in diesen vielen Gebrauchssituationen, mit denen man umgeht mit diesem Gerät, entsteht so etwas wie die Bedeutung des Hammers.
Und da fällt natürlich sofort auch ein zweiter Name eines Philosophen ein, nämlich Ludwig Wittgenstein, der ja auch dieses Beispiel bringt, der späte Wittgenstein, zumindest in seinen philosophischen Untersuchungen, der das Plattenbeispiel hat. Also man sagt Platte und dann hängt es eben vom Kontext ab, was da mit Platte gemeint wird. Ob also was weiß ich, Schallplatte oder Platte für einen Bauarbeiter etc. Und der hat nun wiederum ja auch ein weiteres zentrales Motiv eingeführt in seine Philosophie, nämlich das Sprachspiel. Und das hat sie, glaube ich, auch fasziniert und kam ihnen sozusagen zu Pass.
Ja, das war wohl, er hat mir jetzt zugepasst in gewisser Hinsicht. Wittgenstein war für mich im Grunde genommen die große Entdeckung, die ich dann machte, als ich dann Hans Lenk kennengelernt habe. Der hatte auch angefangen, Wittgenstein zu lesen. Es war klar, das ist ein ganz großer Philosoph, aber er lebte ja nicht in Deutschland oder Österreich, aber Österreicher lebte in Cambridge und später auch in Irland, also in der angelsächsischen Welt und wurde dort als angelsächsischer Philosoph gefeiert. Und was Wittgenstein an Revolution sozusagen in die Philosophie eingebracht hat, das geht in gewisser Hinsicht erstmal in die Heideggersche Richtung, den aber gar nicht groß kannte. Also das gibt keine Wechselbeziehung zwischen beiden. Heidegger kannte ihn nicht, er kannte Heidegger nicht. Aber die Inspiration war die gleiche, nämlich die Dinge erhalten ihre Bedeutung dadurch, dass man sie gebraucht. Und zu diesen Dingen, die man bildet in der Bedeutung, gehören eben auch Begriffe. Also der Begriff, den man bildet von bestimmten Wörtern, wie Spiel zum Beispiel, entsteht dadurch, dass gespielt wird und dass man dieses Spiel auch in gewisser Hinsicht verinnerlicht und mit dem Spiel spielerisch umgehen kann. Sein Hauptsatz ist natürlich wie vieles verkürzt, aber mit dem kann man ganz gut umgehen, ist: die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch. Also man schaut auf den Gebrauch eines Wortes und kann dann erschließen, welche Bedeutung es hat. Und ja, bei Wittgenstein fand ich dann das Wort Sprachspiel. Und das sagten Sie ja eben schon, dass das ein zentraler Begriff bei ihm ist. Das Interessante ist, dass dieses Wort Sprachspiel, dass er das gefunden hat, dass er ein Fußballspiel in Cambridge gesehen hat. Er war mit seinem Schüler Norman Malcolm unterwegs, auf den Meadows, den Wiesen, unten am Fluss und hat dann gesehen, wie die College-Studenten sich den Ball zugekickt haben. Und dann sagte er, ja klar, so funktioniert doch Sprache auch. Das ist genau das, was ich mir vorstelle von Sprache. Nämlich, wir gebrauchen den Ball, wir kicken ihn hin und her, wir haben Kooperation, wir haben Interaktion und daraus entstehen Bedeutungen. Nur machen wir das nicht mit dem Ball, sondern wir machen das mit Wörtern, in Dialogen zum Beispiel.
Und kommen wir nochmal und vertiefen dieses Motiv des Lebens in 90 Minuten. Was zeichnet die grundlegende Faszination dieses Spiels gerade Fußball aus?
Fußball ist das einzige irgendwie namhafte, bekannte Spiel, in dem der Gebrauch der Hände verboten ist. Und das hatte mich als philosophischer Anthropologe, der ich geworden war im Laufe der Zeit, also jemand, der über die Stellung des Menschen in der Welt nachdachte, mit seinem Körper, seinen Organen und so weiter, seinen Begriffen, besonders fasziniert.
Also das ist ja das, was im Grunde die Kulturentwicklung ausmacht. Ja. Ich glaube, da gibt es irgendeine Stelle bei Friedrich Engels, der dann geradezu den Beginn der Dialektik, wenn man so will, körperlich verankert, dadurch, dass wir den Daumen haben in der Hand und der steht gegen die anderen vier Finger, was eben unser Begreifen ermöglicht. Und damit haben wir schon im Grunde das Modell der Dialektik, eine Seite dem gegenüber die andere Seite. Und so können wir durch Gegensätze dann unseren Geist weiterentwickeln. Also im Grunde eine Art Metapher für die Evolution, die menschliche Evolution, verbunden dann noch mit dem aufrechten Gang, den wir haben. Würde aber eigentlich ja doch dafür sprechen, dass wir dann Handball spielen, um die Entwicklung weiterzuführen oder zu feiern oder zu inszenieren. Ja, warum mit den Füßen?
Ja, mit dem Handball würden wir einfach das nochmal machen, was wir ohnehin schon machen. Also Ich hatte, bevor ich mich mit diesem Thema im Fußball beschäftigt habe, recht viel über die Hand gearbeitet. Wir kennen Lucy als erstes berühmtes Wesen, das tatsächlich auf den Füßen steht und die Hände frei hat und dadurch aufrecht ist, also auch eine andere Wirbelsäule mit der berühmten Doppel-S-Krümmung. Tiere können sich ja nicht so ohne weiteres aufrecht hinstellen. Man kann daran erkennen, dass die Hand frei wird. Das hat im Übrigen schon Herder gefunden. Er hat auch so eine Anthropologie geschrieben im 18. Jahrhundert und sagt, der Mensch ist der erste freigelassene Natur. Er kann gehen. Und das ist ein sehr prägnanter Ausdruck, der das genau zeigt. Dadurch sind bestimmte Zwänge weg. Also in der Fortbewegung auf vier Beinen ist der Kopf unten und der Mensch ist nicht frei, hat keine Hände, hat Krallen vorne und das dient zum Laufen und zum Fangen und zum Fressen und so weiter. Und dieser Mensch, der jetzt auf seinen Beinen steht und Hände entwickelt, eben mit der Gegenstellung des Daumens, aber es ist ja nicht nur das. Wir haben ja die Möglichkeit, alle fünf Finger einer Hand, 10 Finger der beiden Hände vollkommen unterschiedlich zu verwenden.
Um den Fußball nicht ganz zu verlassen, beim Fußball verzichten wir ja auf
das, ist ja das tolle
Handspiel. Da darf nur der Torwart, aber in einem begrenzten Raum und beim Einwurf darf man. Warum diese Regel, warum ist die so wichtig und was wird dadurch vergegenwärtigt, wenn man jetzt da die Evolution des Menschen in den Blick nimmt? Ja.
Diese Evolution hat eben dazu geführt, dass aus dem Handgebrauch eine ganze Kultur entsteht. Man kann formen, man kann Zeichen bilden, man kann Gesten bilden und so weiter. Daraus entsteht auch Sprache, Symbolik, also das, was wir Kultur nennen. Wenn wir das aber jetzt alles verbieten, und das fand ich so faszinierend jetzt am Fußball, wenn wir das alles verbieten, haben wir ein Spiel, das zunächst einmal sich freiwillig verbietet, die ganzen kulturellen Errungenschaften der Aufrichtung und weiteren Folgen zu nutzen. Also muss sozusagen nochmal von vorne angefangen werden. Und ganz anders. Und der Mensch wird auf diese Weise künstlich primitiv gemacht. Aber das ist ja eine spannende Sache, denn das ist ja etwas, wenn wir jetzt mal einen Seitenblick auf die Entwicklung der Kunst werfen, das ist das, was in den Künsten um 1900 passiert ist. In der Malerei zum Beispiel wurden Errungenschaften aufgegeben, die jahrhundertelang gearbeitet wurden. Also zum Beispiel die ganze Lehre der Perspektive, dass man Bilder räumlich malt, dass man sozusagen in einen Guckraum hineinschauen kann, obwohl das eine Fläche ist, die an der Wand hängt. Die Farbbehandlung, die Konturen und so weiter, also alles das, was Malerei, die Malschulen ausgemacht hat, die ganze Lehre, die man an Akademien gelehrt hat und die ein junger Maler, Malerin lernen musste, alles das wurde um 1900, schon etwas früher kann man sagen, zur Disposition gestellt.
Im Zuge von experimentellen, sagen wir mal, Perspektiven, die alle dem Ziele der Selbstfindung auch dienen sollten. Also aufs Fußballspiel jetzt nochmal hingefahren. Ja. Welcher lebensweltlicher Sinn wird da repräsentiert, dadurch, dass ich mich künstlich also in diese primitivere Situation, wie Sie gesagt haben, hineinversetze, spielt da irgendwie eine tiefere anthropologische Dimension eine Rolle? Oder ist das just for fun?
Ja, fun ist natürlich dabei. Das wollen wir ja nicht außen vor lassen. Sonst wäre ja Fußball eine dröge und traurige Angelegenheit. Kunst ist ja auch for fun. Kunst ist ja auch etwas, was Freude bereitet. Und ich glaube, das ist natürlich sehr wichtig, dass man das auch ins Zentrum stellt. Beim Fußball, wenn man jetzt mal in die Frühgeschichte des Fußballs geht, ist es so, und auch bei jedem Menschen, der anfängt, Fußball zu spielen, man macht sich in gewisser Hinsicht neu. Man entwirft sich neu. Das ist ja sozusagen eine Chance und das haben andere Sportarten auch. Zum Beispiel, wenn man fliegt, wie im Skifliegen oder so etwas. Das, was man nie konnte, das erwirbt man. Und das, was man konnte oder kann immer noch, das lässt man beiseite. Und dadurch gibt es einen Neuentwurf des Menschen, also gerade beim Fußball. Man verzichtet auf den Handgebrauch, Hand wird bestraft. Man kodiert sich neu, indem das, was vorher die Hände gemacht haben, jetzt mit den Füßen gemacht werden muss. Also was im Handball dann das Fangen ist, was nicht so ganz einfach ist, wenn scharf geworfen wird, aber doch eigentlich jeder, der halbwegs motorisch begabt ist, beherrscht, dass man Ball fängt. Das ist beim Fußball etwas viel, viel komplizierteres. Einen scharf geschossenen Ball mit dem Fuß zu stoppen, möglichst noch ein Ball, der aus der Luft kommt, dann mit dem Spann sanft abzubremsen, auf die Erde rollen zu lassen, das ist schon wieder hohe Kunst. Und dadurch erwirbt man sich eine neue Einstellung zu sich selbst. Es ist ein spielerisches Umkodieren des Körpers. Es ist in gewisser Hinsicht verkehrte Welt, also das Organ, das gar nicht so ernst genommen wurde in der Philosophiegeschichte. Es gibt keine Philosophie der Füße, doch es gibt natürlich in der Renaissance auch einen Autor, der das Lob der Füße geschrieben hat, aber einen Autor auf Latein. Da geht es über die Pedibus und so weiter, aber das ist dann auch schon ein bisschen witzig. Über Lob der Hände gibt es seit der Antike ohne Ende. weil Hände sind immer im Spiel. Die Füße nicht. Die Füße sind in gewisser Hinsicht im Schatten der Zivilisationsgeschichte. Höchstens beim Tanz spielt es eine Rolle. Aber das ist dann auch nicht mehr sehr seriös, weil das ja auch erotisch ist und nicht im Zentrum der Philosophie und des Interesses.
Das Motiv des Zufalls, der ja auch eine große Rolle spielt im Spiel, weil das macht ja nun auch unser aller Interesse aus. Wir wissen ja nie, wie ein Spiel ausgeht. Also dieses Motiv des Zufalls, das wäre dann übertragen auf die Lebensdimension, das Schicksal, also man übt im Spiel sozusagen mit dem Zufall umgehen, so wie man im Leben mit dem Schicksal fertig werden muss?
Es ist eine exemplarische Auseinandersetzung mit dem Zufall, mit dem Schicksal, und das ist deswegen so spannend in unserer Gegenwart, weil wir ja Zufall und Schicksal als eine extreme Bedrohung unserer geregelten Welt ansehen. Wir sind alle versichert gegen alle möglichen Schäden. Nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwo steht und man hat einen Schaden, für den man vorher nicht eine Versicherung abgeschlossen hat und ähnliches. Also wir sind ja ständig dabei, uns abzusichern gegen alle möglichen Notfälle. Und beim Fußball bricht dieser Notfall irgendwann plötzlich über eine Mannschaft hinein. Denken wir mal an das 1:0, das Bayern München erleiden musste gegen Atletico Madrid. Spielen, ein ganzes Spiel vollkommen überlegen und großartig teilweise. Eine der besten Halbzeiten, die sie in der ganzen Saison gespielt haben. Und dann kommt dieser, da muss man wirklich sagen, dieser fantastische Griezmann, wird freigespielt, läuft durch und schießt gnadenlos ein. Und Atletico verteidigt diesen Vorsprung über die Zeit und schafft es auch im Rückspiel, den Vorteil zu nutzen. Und da kann man sagen, das ist nicht nur eine Gemeinheit, das ist es auch, aber es ist ein Schicksalsschlag, der so zuschlägt, gerade einer Bayern-Mannschaft, die eine der besten aller Zeiten der Geschichte des Vereins ist, und nun gegen so eine Klopper-Mannschaft, die ja nicht so unendlich inspiriert ist wie Atletico Madrid, die aber natürlich einen tollen Fußball spielen, aber in defensiven Fußball vor allen Dingen und nicht diesen bezaubernden, schwungvollen Angriffsfußball der Bayern, haut die aus dem Turnier. Das ist etwas, was unglaublich wehtut, wenn man sich für die Mannschaft interessiert, wenn man sich möglicherweise auch identifiziert. Und da haben wir dann so ein Beispiel, wo man sich dann solchem Schicksalsschlag auch tatsächlich aussetzt. Nun kann man sich natürlich fragen, warum setzen wir uns da aus? Ich glaube, es ist auch die Lust daran. Deswegen sehen wir ja auch, oder die Griechen zumindest, wollen wir vorsichtig sein, so gerne Tragödien.
Das hat auch was mit Heldentum zu tun und dem Fall von Helden. Ich meine, Atletico, die haben ja auch nicht das Schicksal oder das Glück pachten können. Nein. Also die sind nun ihrerseits wieder rausgeflogen gegen Real Madrid. Also kurzum, die waren dann später auch wieder weg vom Fenster. Aber das hat schon was, was uns auch zur Identifikation mit diesen Leuten bringt. Helden, die tragisch enden können.
Das hat wieder mit dem Leben zu tun, mit dem Menschlichen. Das Unvorhergesehene, was passiert, also der Glückswechsel, nennt Aristoteles es in seiner Dramentheorie, das ist der entscheidende Moment. Jemand ist König, König Ödipus steht auf dem Höhepunkt seiner Macht und dann kommt ein Glückswechsel, den keiner vorhergesehen hat. Die Pest kommt, Fehlgeburten, es gibt Missernten, das Volk leidet und nun geht alles das, was vorher erworben ist, durch diesen König den Bach runter.
Gibt es da noch weitere existenzielle Sinnstiftungen, die gerade der Fußball leistet in unseren Zeiten, die ja sinnbedürftig sind und wo die Werte bröckeln und wo wir erleben, dass, wenn man an die Rituale, wenn man an die Stadien denkt, an die Arenen, an die Inszenierung, die Darbietung, wo man ja geradezu religiöse oder kultische Erfahrungen machen kann, um es mal etwas zugespitzt zu fragen, sind tatsächlich die Fußballspieler mitunter als einzelne Figuren gleichsam Götter? Sind die Fußballvereine oder die Stadien der Ersatz für einen religiösen Kult in Zeiten, wo den Kirchen die Leute weglaufen, um es mal
platt zu sagen? Also ich gebe Ihnen auf jeden Fall recht, das liegt auf der Hand, dass es so etwas wie eine spirituelle Bedürftigkeit gibt in unserer Zeit. Also man sucht Objekte, die man verehren kann. Man strebt danach, einen Glauben an etwas zu gewinnen. Man strebt danach, Menschen zu erhöhen, die einem mehr bedeuten als ein banaler Mensch aus der eigenen Umgebung. Ein höherer Mensch. Man versucht auch Figuren, Personen so zu erhöhen, dass man sie aus den Alltagskontexten herausnimmt. Und da ist der Fußball ja nun ein religiöser Ort ersten Ranges. Das kann man nur wirklich sagen, weil da ist Verehrung angesagt. Also die Attitüde, die Haltung von Fußballfans gegenüber ihren Mannschaften und da dann gegenüber den herausragenden Spielern vor allen Dingen ist eine der Verehrung. Und die Fans, die Gruppen der Fans oder die große Gruppe, die dann auf der Südtribüne zum Beispiel von Borussia Dortmund steht. Das sind ja zigtausende, die dann vereint schreien, singen, auch sich gemeinsam bewegen, skandieren und so weiter, wendet sich in dem Fall der Mannschaft und dann auch einzelnen Spielern zu und erhöht sie. Und diese Kraft, die von der Gemeinde, so würde ich sie nennen, ausgeht, überträgt sich auf die Spieler. Das merkt man ja auch, dass dann, wenn sie angefeuert werden, ein Ruck durch die Mannschaft geht, bestimmte Spieler plötzlich schon kraftbeflügelt sind und sich erheben. Sie werden auch sonst dargestellt als herausragende Persönlichkeiten, die nicht unsere Nachbarn sind, gerade nicht, sondern außerhalb der Nachbarschaft leben, in einem eigenen Raum ihrer Prominenz, ihrer Bedeutung, die gesammelt werden auf kleinen Bildchen. Wenn Sie mal sich die Panini-Bildchen angucken, die sind alle so angelegt wie Renaissance-Bilder von Helden. Ja, also das sind Halbporträts.
Ich erinnere mich an eine Aussage von, ich glaube, Ottmar Hitzfeld, der berichtet hat in irgendeinem Interview, dass er irgendwo gleichsam als Altarbild bei einem Fan daheim auf dem Kamin quasi steht. Ja. Ich glaube, bei berühmten Spielern gibt es das auch, also ja. Maradona oder sonst was.
Maradona ist...
Die werden förmlich tatsächlich wie Reliquien angebetet.
Also ihre Kleidungsstücke und so weiter, das wird dann als Reliquie mehr oder weniger verwendet. Also wenn Sie von Reliquie sprechen, kann man gerade Maradonas Heiligenbild in Neapel erwähnen. Es gibt in einer der Hauptstraßen, die so schmalen Gassen, aber in der Hauptgassen durch die Altstadt in Spacca Napoli, ein Hausaltar, das in die Wand eingelassen ist, neben einer Kneipe, die das immer pflegt. Und da geht man natürlich auch rein und zahlt dann für einen Espresso das Doppelte. Und da kann man Maradona anbeten. Das ist ein Foto von dem jungen Maradona. Da steht dann Anno Santo aus dem heiligen Jahr 1987, als Diego Maradona in Neapel gespielt hat und der SSC Neapel italienischer Meister wurde. Die waren vorher gar nicht gut. Und als Maradona kam, ich meine, alleine der Name Maradona scheint ja schon ein bisschen heilig zu sein, zumindest klingt es an. Und Neapel ist eine Stadt, die zwar heidnisch ist, immer gewesen ist, aber zu Kulten neigt, zu großen Kulten und Verkultungen. Also Maradona im Anno Santo 1987, als er da kam, hat die Meisterschaft bewirkt und der Altar stellt dann zwei Reliquien auch aus, eine Fiole mit einer Träne von Maradona. Ich nehme an, dass es jede Nacht nachgefüllt wird. Und auf der anderen Seite so ein Haarbüschel, das darunter hängt. Da wird auch darauf hingewiesen, Haar von Maradona. Also ist ganz katholisch, aber vollkommen ins Heidnische gewendet. Das ist aber ganz durchaus neapolitanisch. Das wird mit anderen Dingen auch geschehen. Und dann kommt noch ein Schritt dazu, um vielleicht noch eine Differenz zum Religiösen der Kirchen darzustellen. Also gerade in Neapel ist mir das aufgefallen. Es gibt bei großen Sportereignissen einen großen Umzug mit dem heiligen Maradona. Da wird also einer der Fans mit einem Bischofsmantel versehen, mit einer Tiara auf dem Kopf. Und hat dann irgendwie ein Zeichen, dass er der heilige Maradona ist, der wieder auferstanden ist, nach Neapel zurückgekommen ist, um dort den Sieg der Mannschaft zu erzielen. Und er wird mit einem alten VW durch die Stadt kutschiert und segnet dann die Stadt und macht seine Bischofsgesten. Und die Tifosi laufen hinterher und skandieren dann und singen Lieder und so weiter. Daran sieht man, das hat was Parodistisches auch. Also ich denke, die Fußballkulte, die sind so auf der Kante. Also einerseits ganz, ganz ernst, weil es ist sehr schrecklich, wenn eine Mannschaft verliert, für die man geradezu religiöse Schwärmerei empfindet. Das ist ernster Schmerz und es gibt auch Leute, die sind dann monatelang untröstlich, unansprechbar. Ich habe das in Brasilien erlebt. Nicht Leute, die dann zwei Jahre lang keine Mails mehr beantwortet haben.
Nach dem 7-1?
Nee, das haben sie irgendwie anders verdaut. Das 7-1, das ist ganz komisch. Das verwenden sie jetzt aber auch zur Parodie. Also in Brasilien sagt man, hat mir der brasilianische Sportreporter erzählt, dass wenn irgendwie ein heikles Thema angesprochen wird, ganz trocken Tor für Deutschland. Das war nach dem...
Das hat traumatische Qualitäten, wenn man das sozialpsychologisch deutet.
Das sieht man ja auch, wie es in Brasilien jetzt weitergegangen ist. Das ist ja keine gute Situation. Nein, das war nach dem Ausscheiden Brasiliens bei der Weltmeisterschaft in Deutschland. Die sind ja sang- und klanglos weit vor dem Finale eliminiert worden, auch durch eine Mannschaft, die das Spiel nicht so ganz ernst genommen hat. Und da waren die Brasilianer unglaublich sauer auf ihre Mannschaft und auf die Deutschen, weil das in Deutschland war. Also das war schon heftig. Also das wird eben einerseits ganz ernst genommen und auf der anderen Seite gibt es aber auch oft parodistische Elemente, die den Ernst nicht vernichten, aber die es erlauben, damit umzugehen. dass man das Parodistische, das Religiösen auch mit aufnimmt. Das heidnisch-religiöse hat ja auch immer eine kleine Seite des Unglaubens.
Das heißt, das Denken ist eigentlich doch auch nicht ganz ausgeschaltet. Es ist ja die Frage, was geht da eigentlich ab bei einer Masse, bei den vielen, die so denkt, gibt die sich nicht irgendwie selber auf? Oder was passiert da eigentlich im Bewusstsein von diesen Leuten? Ist es Selbstaufgabe oder ist es eine Art von Selbstverwirklichung, die in der Masse möglich ist, so wie sie sonst nicht möglich wäre?
Ja, also, das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, sonst würde das ja auch nicht funktionieren mit dem Fanleben. Das Fanleben ist ja hart und entbehrungsreich, wenn die Sonderzügen 800 Kilometer fahren und nach einer Niederlage wieder zurückfahren müssen. Also ich habe es nicht gemacht, aber ich stelle mir das entsetzlich vor. Aber es gibt dann natürlich auch Tröstung und die Hoffnung, dass es wieder weitergeht. Das ist ja das Tolle am Fußball. Eine Mannschaft ist ja nicht endgültig tot. Sie kann ja wieder auferstehen. Das wird man ja sehen, ob abgestiegene Mannschaften nicht wiederkommen. Das hoffen natürlich alle Fans. Und irgendwie allmählich setzt sich dann so ein Tröstungsfaktor durch, der Fans dem Leben wieder zugewandt zu sein.
Und sie überlebt natürlich auch in der kollektiven Erinnerung und wird sogar auch mythisiert oft in der Erinnerung. Also die Mannschaft, die Borussia damals, weiß noch gegen Liverpool oder Wunder von Bern oder damals die großen Zeiten von zum Beispiel Borussia Mönchengladbach und der Gegensatz oder VfB Stuttgart. Traurigen Gedenken in diesem Fall. Ja. Ist das wirklich so eine Art von kollektiver Erinnerung, die auch je nach Land oder je nach Region unterschiedlich sein
kann? Ja, das sind regionale Mythen, die alle Charaktere haben, die traditionelle Mythen, also auch Rittermythen und antike Mythen und so weiter, Renaissance-Mythen haben, nämlich eine Heldengeschichte aus grauer Vorzeit. Das ist immer wichtig, dass es mal war. Das ist nicht die Gegenwart, sondern das ist die Vergangenheit. Die wird verklärt, die wird zu einer ungeheuer wichtigen Zeit verklärt. Darin spielen bestimmte Personen die Hauptrolle, die sind dann Helden. Sie können eventuell in einem Kult wie mit Maradona sogar zu Heiligen werden. Sie vollbringen Taten, die eigentlich unwahrscheinlich sind. Also es ist ja auch so im Fußball, dass gewisse Schüsse, gewisse Tore geradezu grandios sind, die kein Mensch mehr erklären kann. Ich will jetzt keine Beispiele nennen aus der Abstiegsgeschichte, die vor kurzem die Bundesliga heimgesucht hat. Da gab es ja auch das ein oder andere Tor, wo man sich fragen konnte, wie konnte so ein Tor passieren? Das ist eigentlich gar nicht möglich. Also das dient alles mit zur Verklärung, entweder zur positiven Verklärung oder dann, es gibt natürlich auch die negative Seite, die Hölle, die wird ja auch negativ verklärt, die wird also erhöht und dramatisiert und so weiter.
Welche Rolle, auf diesen Aspekt sollten wir vielleicht noch zu sprechen kommen, welche Rolle spielen dabei eigentlich die Medien? Also gerade das Fernsehen, das ja in den letzten Jahrzehnten eine ungemeine Entwicklung genommen hat. Inzwischen geht es ja so weit, dass man ein Angebot bekommt als Zuschauer, sich selbst verschiedene Blickwinkel nochmal auszusuchen, wo man sich bestimmte Szenen nochmal selber anschauen kann. Also eine gewisse Art von Interaktivität. Welche Rolle spielen die Medien bei diesem Hype und auch bei diesem, sagen wir mal, ganz kultischen Moment des Fußballs?
Also ohne die Medien würde das Ganze nicht diese Bedeutung haben. Also ohne vor allem das Fernsehen. Das Fernsehen ist das große Bildmedium, das auch deutet und Bilder liefert, die für unsere Gegenwart Bedeutung haben, die auch Gegenwart irgendwie fassen. Also bestimmte Tore, nehmen wir mal an, das Siegtor von Götze gegen Argentinien im Endspiel in Brasilien, das ist ein mythisches Bild. Das ist Götze allein vor dem Torwart, wie er den Ball auf eine außerordentlich geschickte und feine Weise annimmt und mit tödlicher Sicherheit in eine Ecke schießt, in die der Torwart nur gerade nicht gesprungen ist, in die entgegengesetzte Ecke. Das, denke ich, können sich manche immer wieder angucken oder Helmut Rahns Siegtor zum 3:2 in Bern und so weiter.
Was du ja immer wieder erzählen musste, linke Schluffen, Druff und so weiter.
Ja. Klar, also Wiederholung ist da ganz wichtig, aber nun haben wir das ja als Bild. Rahns Bild ist ein bisschen diffus, da war das Fernsehen noch nicht so weit, da haben wir noch das Wochenschaubild, aber ist auch schon ganz eindrucksvoll. Nun haben wir aber Bilder, die aus verschiedensten Blickwinkeln geschossen werden. Wir haben eine Aktion, die transparent wird, sie wird kommentiert, wir haben Ton dazu, also es sind eben dann 80.000 Leute im Stadion und entsprechend ist der Geräuschpegel ungeheuer groß. Das Entsetzen der Spieler, der unterlegenen Spieler kann man in Großaufnahme sehen, man sieht, wie sie auf die Erde fallen, sich ihr Haupt verbergen, also ein antiker Held, dessen Freund gerade gefallen ist. Ja. Da kommen so viele Motive durch, auch Motive, die wir aus der bildenden Kunst kennen geradezu. Nicht, dass die Spieler das nachahmen, sondern es sind so menschliche Gesten, die immer wieder kommen, nicht? Das Verhüllen des Hauptes, die Hände vors Gesicht geschlagen, nicht mehr sehen wollen, nicht mehr hören wollen.
Obwohl die Spieler ja wissen, dass sie gefilmt werden.
Ja, das spielt damit keine Rolle.
Sie passen sich nicht unter Umständen auch den dramaturgischen Zwängen des Mediums an.
Also ich glaube, wenn man...
Die Inszenierungen, also um auf die Tattoos zu sprechen zu kommen und bestimmte Körpersprachen und Gesten.
Das ja, also ich würde mal unterscheiden einmal zwischen den Gesten der Freude und des Entsetzens in der Niederlage. Das ist etwas, was nicht gespielt wird. Das elementare Freude, wie plötzlich ist man Weltmeister, das kann man nicht einüben. Das ist auch ganz schwer, da jetzt irgendwie was Gespieltes entdecken zu wollen. Das kommt einfach raus, bricht raus. Man sieht es auch, dass es eine gewisse Hilflosigkeit hat. Unsere Spieler haben ja gar keine Gestiken für Freude, also Arme hochreißen, ja, aber meistens tanzen sie auf der Stelle, hüpfen einfach so wie Kinder im Kindergarten hoch und runter und immer wieder, das denke ich manchmal, ja, Jungs, habt ihr denn keine anderen Gesten zur Verfügung? Nein, sie hüpfen und umarmen sich manchmal trösten sie auch die Gegner, das finde ich dann schon sehr, sehr fein. Und im Entsetzen der Niederlage ist es einfach nur Trauer, 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 nichts anderes. Man will verschwinden, man will aus dem Erdboden verschwinden, man will vor allen Dingen nicht die Silbermedaille in Empfang nehmen auf der Ehrentribüne. Das ist ja ein schrecklicher Moment, das sieht man an den Spielern. Die stecken sie in die Hosentasche. Naja gut, Sporthosen haben keine Hosentasche. Sie verbergen sie in der Hand, reißen sie sofort vom Hals runter und so. Also
eine kurzfristige Zerstörung oder Vernichtung,
ja,
wenn man so will.
Das ist ganz schrecklich.
Aber das sowas gehört zum Spiel. Und ein.
Aber vielleicht darf ich eins noch sagen. Die Inszenierungen haben wir natürlich eben mit den Tattoos, mit den Frisuren, mit dem Auftreten, mit den Siegerposen eines Ronaldo, Hemd ausziehen, ja, ein Body zeigen, Sixpack, den interessierten Damen vorführen und wie so ein Gockel hin und her stolzieren. Da sind ja enorme inszenatorische Dinge im Spiel, die allerdings nun weit unterhalb der Möglichkeiten eines guten Theaters bleiben.
Ein vielleicht letzter Aspekt noch, der unabdingbar ist für das Funktionieren dieser ganzen Maschinerie, sowohl medial als auch real und virtuell, und was den Platz, der ja nach Adi Preisler, dem berühmten, es wird verschiedenen Leuten zugesprochen.
Ja.
Ich kenne das immer von Adi Preisler, Trainer von Rot-Weiß Oberhausen, der immer sagte, was zählt dies auf dem Platz? Also das Wichtige ist eben der Platz etc. Was ganz wichtig ist natürlich das Geld. Haben Sie Angst, um kurz darauf noch zu sprechen zu kommen, die immensen Summen, die da geboten, manchmal auch geschoben werden, wie wir wissen, dass die den Fußball verändern, also mit Blick auf Bayern München, das hatten wir schon mal erwähnt, diese Mannschaft und den zweiten, ja, der Bundesliga, vielleicht auf Jahre hinaus, fürchten Sie um die Fußballkultur dadurch, dass eben dann doch ein oder zwei Vereine sozusagen das ganz große absahnen und die anderen dann eben ein bisschen doch in die Röhre gucken?
Ja, ich würde das in zwei Bereiche aufteilen. Das eine ist, Fußballkultur besteht eben auch in der Vielfalt. Und die Vielfalt, die Artenvielfalt der Vereine ist schwer gefährdet. Das sehen wir eben in der Bundesliga. In der letzten Saison waren es zwei Vereine, die sich weit abgesondert haben von dem anderen Rudel, die auch einen guten Fußball gespielt haben, aber weit nicht so gut wie Bayern und Dortmund. Da kann man sagen, das ist bedauerlich, weil die ziehen jetzt, auch weil sie natürlich zu ungeheuer großen Einnahmen kommen im Vergleich zu den anderen Vereinen, die ziehen alle guten Spieler an sich, und andere Vereine wie Mainz 05, die einen hervorragenden Fußball spielen, betrachten sich inzwischen einfach als Ausbildungsverein oder SC Freiburg. Das ist so inzwischen gang und gäbe, dass sie auch sagen, ja, wir bilden aus, verkaufen die guten Spieler und dann sehen wir mal zu, dass wir wieder neue Spieler heranbringen. Die spielen trotzdem guten Fußball. Was wäre, wenn diese Mannschaften ihre sehr guten Spieler auf Dauer behalten könnten? Das wäre dann natürlich auch eine Konkurrenz für die ganz großen Vereine. Und das können diese Vereine sich nicht leisten. Die sind dann froh, wenn sie Fünfter werden, vielleicht noch einen Europaplatz bekommen und ein bisschen mehr Geld verdienen. Müssen die Spieler allerdings auch ganz viel arbeiten dafür und unaufhörlich spielen. Das bekommt den meistens auch nicht. Freiburg ist deswegen einmal abgestiegen, weil sie einfach überspielt waren. Das war zu erkennen. Also es sind Chancen, aber auch gleichzeitig viel größere Gefahren dabei. Also diese Spielkultur der Vielfalt verschwindet. Und es wird ja noch schlimmer, wenn wir jetzt anschauen, was in England passiert und passieren wird, nämlich ein Geldsegen oder eine Lawine, muss man geradezu sagen, geht auf die Vereine runter mit Summen, die man noch nie gehört hat, die einfach das Vielfache von dem sind, nicht nur etwas mehr, wie das in der Vergangenheit immer war, wo das von Jahr zu Jahr gesteigert wurde. Jetzt ist es eine Verdoppelung, Verdreifachung und teilweise Vervierfachung der Budgets von Vereinen, wo der Letzte in der Premier League noch viermal mehr Geldmittel zur Verfügung hat als der beste deutsche Verein Bayern München, der ohnehin ein sehr reicher und gut wirtschaftender Verein ist. Das ist etwas, was, glaube ich, der Fußball so ohne weiteres nicht verkraften wird, also wenn da nicht gegengesteuert wird.
Lassen wir uns für die nächsten 4 Wochen jedenfalls den Spaß trotzdem nicht nehmen. Haben Sie einen Tipp? Wer wird's machen?
Ich denke, Frankreich hat eine sehr gute Mannschaft.